Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute wiederum ein Thema mit Ihnen behandeln, das ich schon des Öfteren behandelt habe, aber vielleicht von einer etwas anderen Warte her, denn es geht mir darum, Ihnen heute zu zeigen, nicht nur, dass das Gesetz nach wie vor wirksam ist, und ich spreche von dem geistlichen Gesetz Gottes, den 10 Geboten, den Rechtsvorschriften, den Satzungen, sondern ich möchte Ihnen ganz besonders zeigen, was es bedeutet, wenn man das Gesetz bricht. Und allein das zeigt bereits schon die Wirksamkeit, die kontinuierliche Wirksamkeit des Gesetzes. Denn wenn es Konsequenzen hat, negative Konsequenzen hat, wenn man das Gesetz bricht, bedeutet dies, dass es zunächst einmal ein Gesetz geben muss, das nach wie vor in Kraft ist. Ein paar Schriftstellen zu Anfang, die Ihnen zeigen aus dem Neuen Testament, dass das geistliche Gesetz, einige nennen es das moralische Gesetz, nach wie vor wirksam ist. Denn das öffnet uns dann den Blick für viele Stellen aus dem Alten Testament, die einem ganz besonders zeigen, was es bedeutet, wenn man das Gesetz bricht. Zunächst einmal eine sehr bekannte Stelle, die aber interessanterweise immer und immer wieder falsch interpretiert wird, in Matthäus Kapitel 5, angefangen in Vers 17. Hier sind Christi eigene Worte. Und was sagt er uns hier in Matthäus 5 und Vers 17? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Nun, auflösen und erfüllen sind offensichtlich zwei gegensätzliche Beschreibungen. Wenn er sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen, kann das nicht bedeuten, ich bin nicht gekommen zu erfüllen, sondern zu erfüllen, oder ich bin nicht gekommen zu erfüllen, sondern aufzulösen. Nun, er spricht hier von dem geistlichen, dem moralischen Gesetz, wie der gesamte Zusammenhang zeigt. Er spricht, wenn Sie weiterlesen, vom Töten, vom Ehebrechen, dann sogar auch vom Schwören, vom Vergelten, von Feindesliebe und so weiter und so fort. Er spricht hier nicht von den rituellen Satzungen, die in der Tat mit seinem Tode erfüllt worden sind, sodass wir sie heute nicht mehr zu erfüllen haben, wie zum Beispiel physische Beschneidung, wie zum Beispiel die Opfergesetze von Tieren und so weiter und so fort, rituelle Waschungen, das ist klar. Aber er spricht hier ganz eindeutig von dem geistlichen Gesetz. Und achten wir einmal darauf, was Christus denen sagt, die meinten, in ihrem Leben für Christus eingetreten zu sein, im Namen Jesu Christi viele Dinge getan zu haben, und sie müssten von daher doch auch einen Lohn erhalten dafür, dass sie so gelehrt haben, in Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7. Und lesen wir angefangen in Vers 21. Matthäus 7 und Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Und wenn Sie nachher 2. Timotheus sich anschauen wollen, Kapitel 2 und Vers 19, da wird gesagt, dass Gott die Seinen kennt. Aber hier offensichtlich spricht er Leute an, die nicht zu den Seinen gehören. Warum nicht? Er sagt, ich habe euch noch nie gekannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Nebenbei gesagt, ich zitiere heute ausschließlich von der neuen Lutherbibel 2009, es sei denn, ich gebe Ihnen eine andere Übersetzung an. Die neue Lutherbibel übersetzt hier 2009, ihr Übeltäter. Nun, die Lutherbibel von 2017 schreibt, die ihr das Gesetz übertretet. Die Schlachterbibel schreibt, ihr Gesetzlosen. Die Zürcher Bibel schreibt, die ihr begeht, was wieder das Gesetz ist. Und die Mengebibel schreibt, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Also mit anderen Worten, es sind Menschen, die meinen, sie bräuchten das Gesetz nicht mehr zu halten. Sie sind ohne Gesetz. Es geht um das Gesetz Gottes natürlich hier, das geistliche Gesetz. Es sind Täter der Gesetzlosigkeit, die begehen, was gegen das Gesetz ist. Sie sind Gesetzlose oder sie übertreten das Gesetz. Also das hört sich nicht so an, als ob Christus hier gesagt hätte, das Gesetz sei abgeschafft, man bräuchte es nicht mehr zu halten. Schauen wir uns einmal eine Stelle in Lukas an, Kapitel 16. Lukas Kapitel 16 und in Vers 17. Lukas 16 und Vers 17. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein i-Tüpfelchen, hier wird der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet angesprochen, als dass ein i-Tüpfelchen vom Gesetz ungültig wird. Wenn Sie meinen, dass vielleicht einige der 10 Gebote oder Rechtsvorschriften oder Satzungen für Sie nicht mehr so maßgeblich seien, dann sagt Christus hier Ihnen genau das Gegenteil. Noch nicht einmal der kleinste Buchstabe von diesen Vorschriften ist ungültig oder wird ungültig werden. Römer Kapitel 3 und Vers 20, hier wird der Apostel Paulus zitiert. Er wird ja immer und immer wieder dafür zitiert, dass er angeblich das Gesetz abgeschafft haben will. So meinen Menschen, die die Bibel nicht verstehen. In Römer 3 und Vers 20 lesen wir, kein Mensch wird durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerechtfertigt, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Sie erkennen aufgrund dessen, was das Gesetz ihnen sagt, was Sünde überhaupt ist. Wenn es kein Gesetz gäbe, wüssten sie auch gar nicht, was Sünde ist. Sie wüssten ja gar nicht, dass es etwas Falsches ist, sagen wir einmal, Ehebruch zu begehen, zu töten, zu stehlen, zu lügen und so weiter und so fort. Es sei denn, das Gesetz sagt ihnen, dass das falsch ist, dass das verkehrt ist, dass das in biblischer Terminologie Sünde ist. Es ist eben der falsche Lebensweg. Es ist etwas, das, was man nicht tun soll. Das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Nun, das Gesetz macht uns nicht zu Gerechten. Wir selbst müssen die Entscheidung treffen, okay, wir wollen jetzt das Gesetz halten, sodass wir in Gottes Augen gerecht sind. Das Problem ist nur, unser Fleisch ist schwach und wir können von uns alleine aus es nicht tun. Und deswegen lesen wir in Römer Kapitel 8 und ich möchte diese ganze Stelle vorlesen, denn sie ist so wichtig im Zusammenhang zu sehen. Und wenn wir diese Stelle zusammen jetzt lesen, angefangen in Vers 1, dann fragen wir uns einmal, ja, trifft das auf uns zu? Sagt uns Paulus etwas hier, was wir beherzigen müssen? Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Sind sie in Christus Jesus? Hier wird erklärt, wie das ist. Die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Schauen Sie, wir lebten nach dem Gesetz der Sünde. Das bedeutet, wir lebten ein sündhaftes Leben. Es war quasi ein Gesetz für uns geworden. Aber Christus Jesus hat uns frei gemacht von diesem Gesetz, dieser Abhängigkeit der Sünde. Durch das Gesetz des Lebens, was ist damit gemeint? Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, wir waren zu schwach, es zu halten, das tat Gott und sandte seinen eigenen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Schauen Sie, Christus, der in das Fleisch kam, der ein Mensch wurde, total völlig ein Mensch wurde, hat nie gesündigt. Er hat gezeigt, dass mit der Kraft des Heiligen Geistes in ihm man die Sünde überwinden kann. Damit Vers 4. Die Gerechtigkeit, schauen Sie, die das Gesetz fordert. Die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde. Also wir halten das Gesetz. Wir halten die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert. Wodurch? Wieso? Wie können wir das tun? Die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Vers 5. Denn die fleischlich sind, die streben nach dem, was der menschlichen Natur entspricht. Die aber geistlich sind, streben nach dem, was des Geistes ist. Aber fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod. Und geistlich gesinnt sein bedeutet Leben und Frieden. Vers 7. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie kann es auch nicht. Aber schauen Sie, diese Stelle zeigt uns, dass das Gesetz Gottes nach wie vor gültig ist, dass wir ihm untertan sein müssen, dass wir es halten müssen, aber das Fleisch kann es nicht tun. Vers 8. Denn die ihrer menschlichen Natur entsprechend leben, können Gott nicht gefallen. Vers 9. Hier ist die Antwort. Ihr aber lebt nicht gemäß eurer menschlichen Natur, sondern im Geist, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Es geht hier um Menschen, die Gottes Geist in sich haben, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Nun, Menschen, die noch nicht getauft sind, auf richtige Weise getauft sind, als Erwachsene getauft sind, nach Reue, nach Glaube, die haben den Geist noch nicht in sich, aber der Geist Gottes kann bereits schon mit ihnen wirken. Sie sind auf diesem Wege dorthin. Und sie erhalten den Geist Gottes auch nicht, wenn sie ihm nicht bereits schon gehorchen, in dem Maße, wie sie es können, mit der Hilfe des Geistes, der bei ihnen ist. Und so lesen wir in Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, der Geist aber ist Leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, das ist der Vater, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, Brüder, nicht Schuldner unserer menschlichen Natur, dass wir nach dem Fleisch leben. Wenn Sie ein bekehrter, wahrer Christ sind, wenn der Geist Jesu Christi und Gottes des Vaters in Ihnen wohnt, dann können Sie nicht mehr weiter nach dem Fleisch leben. Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist, schauen Sie, durch den Geist, die Taten des Fleisches abtötet, dann werdet ihr leben. Mit anderen Worten, wenn ihr durch den Geist dem Gesetz der Gerechtigkeit gehorsam seid, dann werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Vers 16. Der Geist selbst gibt unseren Geist die Bestätigung. Oder die Elberfelder Bibel sagt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Es geht darum, dass Gottes Geist in uns die Kraft gibt, uns die Fähigkeit gibt, die Sünde zu überwinden, das Gesetz Gottes zu halten. Er leitet uns, wir müssen folgen. Er zwingt uns nicht, Gott zwingt uns nicht, nach seiner Gerechtigkeit zu leben. Aber er zeigt uns, was richtig ist. Er zeigt uns, was falsch ist. Und er erwartet von uns, wenn wir seine Kinder sind und sein wollen, ihm zu gehorchen, sein Gesetz zu halten. Und wir können es mit dem Geist Jesu Christi, dem Geist des Vaters in uns. Wir können es nicht auf uns gestellt. Und weil das so ist, deswegen sagen viele, ja, das Gesetz sei abgeschafft, Sie erkennen, Sie können das Gesetz nicht halten, Sie müssen jetzt eine Argumentation finden, eine Rechtfertigung, warum Sie es nicht halten können. Sie verstehen auch Folgendes nicht, Römer 7 und in Vers 14. Römer 7 und Vers 14. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Es geht hier nicht um diese rituellen Vorschriften, physische Beschneidung, physische Waschungen. Und so weiter und so fort. Physische Tieropfer, darum geht es nicht. Es geht um das geistliche Gesetz der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die 10 Gebote näher beschreiben. Und er sagt, ich bin aber fleischlich von der Sünde beherrscht. Aber wir müssen aufhören, von der Sünde beherrscht zu sein. Wir müssen den Geist Gottes in uns wirksam werden lassen, dass er uns leitet, dass er uns führt, dass wir durch die Kraft des Geistes Gottes mehr und mehr in der Lage sind, nicht mehr von der Sünde beherrscht zu sein, sondern die Sünde im Fleisch zu überwinden. In 1. Timotheus Kapitel 1. 1. Timotheus Kapitel 1 lesen wir einmal Vers 8. 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand richtig anwendet. Richtig, die Schlachterbibel schreibt, gesetzmäßig. Mit anderen Worten, dem Gesetz gemäß. Man muss es dem Gesetz gemäß anwenden, dann erkennt man, dann weiß man, dann versteht man, dass das Gesetz gut ist. Wenn man es nicht dem Gesetz gemäß anwendet, sondern auf irgendeine andere Weise heruminterpretiert, wie wir nachher sehen werden, dass das viele getan haben, ja, dann ist es für einen nicht mehr gut, weil man dann nicht mehr das akzeptiert, nicht mehr danach lebt, was das Gesetz uns sagt. Und so lesen wir auch eine sehr bekannte Stelle in 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. Nun, wenn man sie in einigen Übersetzungen liest, dann wird man nicht unbedingt den Zusammenhang sehen. Zum Beispiel in der Neuen Lutherbibel, die ich hier zitieren möchte, da heißt es, aber in anderen Übersetzungen heißt es ähnlich, in 1. Johannes 3, Vers 4, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, denn die Sünde ist das Unrecht. Gut und schön, das ist richtig, aber weitaus mehr wird hier eigentlich gesagt. Die Schlachterbibel schreibt, die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Die Patlochbibel schreibt, Gesetzwidrigkeit. Die Gute Nachricht schreibt, er verstößt gegen das Gesetz Gottes. Und natürlich, die Zürcher Bibel schreibt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Alle diese Stellen zeigen den Zusammenhang zwischen Sünde und Gesetz. Sünde und Gesetz sind gegensätzliche Pole. Wenn sie sündigen, brechen sie das Gesetz. Wenn sie gerecht leben, dann halten sie das Gesetz. Das müssen wir verstehen. Und wir sollten auch Folgendes verstehen, was in Hebräer Kapitel 8 geschrieben steht. Hebräer Kapitel 8 und Vers 10. Nun, das sind ganz allgemeine, grundsätzliche Schriftstellen, die ich so als Einleitung Ihnen mitgeben möchte. Wir haben ja viele Predigten gegeben über das Gesetz und wir haben natürlich auch Broschüren, Literatur und auch Artikel, die das alles näher behandeln. In Römer Kapitel 8 und Vers 10, schauen Sie, was Gott sagt hier durch Paulus. Denn das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Und Sie sind heute, wenn Sie ein wahrer Christ sind, ein geistlicher Israelit. Sie gehören heute zu dem geistlichen Hause Israel. Das ist der Bund, den Gott mit Ihnen heute schon schließen will. Wie er es mit den Menschen des Hauses Israel im Millennium tun wird, wie er es mit allen Menschen tun wird. Das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach diesen Tagen, sagt der Herr. Ich will mein Gesetz in Ihren Sinn geben. Und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wenn Gott sein Gesetz, schauen Sie, das gleiche Gesetz, von dem hier die Rede ist, wenn er es in unser Herz schreibt, bedeutet dies, dass es Teil unseres Wesens geworden ist. Und wir werden es dann halten. Man könnte sagen, automatisch halten. Das wurde dann zu unserer zweiten Natur. Die menschliche Natur ist dann weg. Es ist diese geistliche Natur, die in uns ab- oder gebildet wird, der wir folgen. Und wiederum, Hebräer 10 und Vers 16, das ist der Bund, den ich mit Ihnen nach diesen Tagen schließen will, sagt der Herr, ich werde meine Gesetze, es geht also nicht nur um ein Gebot hier, meine Gesetze in Ihr Herz schreiben und werde sie in Ihren Sinn schreiben. Oder wie es hier in der Lutherbibel, neuen Lutherbibel heißt, ich werde meine Gesetze in Ihr Herz geben und werde sie in Ihren Sinn schreiben. Und natürlich, das haben Sie jetzt hier erwartet, denke ich mal, wenn Sie wissen, worauf ich hinaus will, schauen wir uns Jakobus Kapitel 2 an. Jakobus Kapitel 2. Denn einige, die sagen, ja okay, also einige von diesen Gesetzen, dieser 10 Gebote, dieser Rechtsvorschriften, dieser Satzungen, das kann ich ja ohne weiteres halten, aber ich brauche ja nicht alles halten. Ich kann zum Beispiel ohne weiteres, sagen wir mal, einige der Gebote brechen. Die sind ja nicht mehr gültig für mich. Wie sieht das Beispiel mit dem Sabbatgesetz aus? Du sollst den Sabbat heilig halten, wie es heißen sollte. Der Sabbat, nun, das ist nicht der Sonntag. Einige sagen, ja, der Sabbat, das ist der Sonntag. Nein, der Sabbat ist und war immer schon der 7. Tag der Woche. Die Zeitspanne von Freitagabend, Sonnenuntergang, bis Samstagabend, Sonnenuntergang. Das ist der Sabbat. Jeder weiß das oder sollte es wissen. Nun, heute hat man den Kalender in vielen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, verändert, sodass auf einmal jetzt der Sonntag als der 7. Tag der Woche erscheint. Das sollte er keineswegs, er ist nach wie vor der 1. Tag der Woche. Der Sabbat ist der 7. Tag der Woche. Und es heißt, das Gesetz sagt uns, halte den Sabbat heilig. Aber es geht nicht nur um den wöchentlichen Sabbat. Schauen Sie, es gibt auch heilige Jahresfeste, die in der Bibel auch mit Sabbat beschrieben werden. Jetzt kommen die Rechtsvorschriften, jetzt kommen die Satzungen zum Tragen, die Ihnen erklären, es geht nicht nur um den wöchentlichen Sabbat, es geht auch um die jährlichen Festtage. Ehebruch wird in den 10 Geboten erwähnt, aber es geht nicht nur um Ehebruch. Wiederum andere Gesetze zeigen uns, es geht auch um Unzucht. Es geht auch darum, dass zwei Menschen, die noch nicht verheiratet sind, nicht zusammen leben sollten, Unzucht betreiben sollten. Das ist eine Erweiterung des Ehebruchgebots. Töten, es geht nicht nur darum, dass wir nicht andere morden sollen, es geht sogar darum, dass wir andere nicht hassen sollen. Ehebruch auch, wir sollten nicht, wenn wir verheiratet sind, eine andere Frau mit lüsternen Augen ansehen, damit wir mit der Ehebruch betreiben könnten, wenn wir nur die Gelegenheit hätten. Und so weiter und so fort. Das sind so diese Rechtsvorschriften, diese Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären, erweitern, die wir noch sehen werden, das Gesetz groß gemacht haben, dieses geistliche Gesetz, das in unser Herz geschrieben sein sollte, wenn wir wahre Christen sind. Zurückkehren zu Jakobus Kapitel 2 und Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt in einem Gebot, der ist ganz schuldig. Und was für ein Gesetz spricht er hier an? Vers 11. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, aha, eins der 10 Gebote. Der hat auch gesagt, du sollst nicht morden, eins der 10 Gebote. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, mordest aber, und machen wir uns nichts vor, Schwangerschaftsabbruch ist Mord. Das Töten im Krieg ist Mord, in den Augen Gottes. Da gibt es keine Rechtfertigung. Wenn Sie das Schwert greift, zum Schwert greifen, wenn Sie das Schwert nehmen, wie Christus sagt, dann werden Sie durch das Schwert umkommen. Es gibt viele Rechtfertigungen, vor allen Dingen von solchen, die eben keine Christen sind, die das Gesetz Gottes nicht in ihren Herzen haben, die das nicht verstehen wollen, die meinen, sie könnten, sie sollten, sie müssten, sie dürften, in den Krieg ziehen. Sie könnten ohne weiteres gezeugte Kinder im Mutterleibe töten. Sie könnten ohne weiteres mal so einen Seitensprung haben. Ehebruch begehen. Naja, das ist ja nicht so doll. Und so weiter und so fort. Schauen Sie, was Jakobus uns sagt. Vers 11. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, mordest aber, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Und was hatten wir gelesen? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. So sind sie ein Sünder geworden. So haben sie Sünde begangen. Und wissen Sie was? Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Aber der Sünde Sold ist der Tod, wie wir lesen im Römerbrief. Wenn sie also zu einem Übertreter des Gesetzes geworden sind, wenn sie also gesündigt haben, dann wartet der Tod auf sie. Und ich spreche jetzt vom zweiten Tod, vom ewigen Tod. Es sei denn, sie bereuen diese Sünde, hören auf, diese Sünde zu begehen, erhalten die Vergebung von Gott aufgrund des Opfers Jesu Christi. Vers 12. So redet und handelt entsprechend als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Gesetz der Freiheit heißt nicht, sie sind jetzt frei zu sündigen. Es heißt, das Gesetz macht sie frei von der Sünde. Aber sie werden aufgrund dessen, wie sie leben, gerichtet. Und zwar ist es das Gesetz der Freiheit, das sie richtet, das sie beurteilen wird, das sie verurteilen wird, je nachdem, wie sie gelebt haben. Und mit dieser Einführung möchte ich jetzt ein wenig auf alttestamentliche Schriftstellen eingehen. Aber diese Schriftstellen sollten Ihnen jetzt zeigen, im Hinblick auf das, was wir gerade im Neuen Testament gelesen haben, dass die nach wie vor von großer Bedeutung sind für Sie heute, für Ihr heutiges Leben. Sie fragen sich vielleicht, ja, warum habe ich so viel Unglück heute? Wieso geht es mir heute so schlecht? Nun, hier ist möglicherweise eine Antwort. Zunächst einmal möchte ich einige sehr wichtige Stellen aus dem Buch Jesaja lesen. Und zwar in der Ordnung, wie sie hier im Jesaja-Brief vorkommen. Jesaja Kapitel 1 und Vers 10. Und Sie müssen begreifen, dass viele der Stellen im Buch Jesaja Stellen sind, die sich auf die Endzeit beziehen. Auf uns heute. Auf Sie. Auf mich. Jesaja 1 und Vers 10. hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Er spricht hier nicht das damalige Sodom an, das zerstört worden ist, Sodom und Gomorra. Er spricht hier moderne Zeiten an. Nimm das Gesetz unseres Gottes zu Ohren, du Volk von Gomorra. Es geht also hier um Fürsten und es geht hier um das Volk, die gesamte Nation. Na, natürlich wird hier hauptsächlich das Haus Israel, das Haus Juda angesprochen, aber Gott ist ja niemand, der die Person ansieht. Von daher gilt es für uns alle. Und Gott sagt uns allen, er sagt ihnen, er sagt mir, hört das Wort des Herrn und nimm das Gesetz meines Gottes zu Ohren. Tun wir das, hören wir, achten wir auf das, was Gott uns in seinem Gesetz sagt. Nun, wenn wir es täten, dann würde es eine gewaltige Änderung in unserem Leben ergeben und nicht nur in unserem Leben, wenn alle Menschen, das gesamte Volk, ob es das Volk in Deutschland ist, in Österreich, in der Schweiz, in China, in Russland, in ganz Europa, in England, in Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland, Afrika, was immer für ein Land sie anführen wollen. Wenn jeder dies jetzt tun würde, was in naher Zukunft geschehen wird, wie anders sähe die Welt heute aus? Nun, die meisten Menschen sind heute nicht willens, es zu tun. Sind wir willens, es zu tun? Jesaja Kapitel 2 lesen wir, angefangen in Vers 2. Und nebenbei gesagt, es gibt eine Parallelstelle in Micha Kapitel 4, angefangen in Vers 1 und 2 und so weiter. Die können Sie nachher durchlesen. Es wird ungefähr das gleiche hier gesagt wie auch in Jesaja. Jesaja Kapitel 2 und Vers 2. In der letzten Zeit. Es bezieht sich hier auf eine Zeit, die noch kommen wird. Ich gehe davon aus, dass es nicht allzu lange noch dauert, bis sie kommt. Es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi. Es geht hier um den Zeitpunkt, wenn Christus auf Erden herrschen wird. Wenn er auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen wird, um von dort aus zu herrschen, zu regieren, die Menschen zur Wahrheit zu führen und zu leiten und ihren Sinn zu ändern. Dass alle diese geistliche Gesinnung haben, die Sie und ich heute bereits haben können, wie wir eben gelesen haben. Schauen Sie, in der letzten Zeit wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, höher als alle Berge, über alle Hügel erhaben, und alle Nationen werden herbeiströmen, egal welche Nationen wir ansprechen mögen. Die werden alle zu Jesus Christus kommen. Auch die, die heute total Jesus Christus ablehnen, die nichts von Christus wissen wollen, die werden zu Christus kommen. Die wollen von ihm belehrt werden. Und viele Völker, Vers 3, werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, damit er uns seine Wege lehrt und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen. Keineswegs abgeschafft, es wird von Zion ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und die Menschen werden dann hören. Heute wollen sie nichts hören, wie wir gerade in Jesaja Kapitel 1 und Vers 10 gelesen haben. Aber dann werden sie hören wollen und dann wird es eine Änderung geben. Eine Änderung in allen Nationen, eine Änderung in der Gesinnung der Menschen. Schauen wir uns dies an, Vers 4. Und er wird Recht sprechen unter den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert aufheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und hier die Ermahnung in Vers 5. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns im Licht des Herrn leben. Wir, als die geistlichen Israeliten, die geistlichen Nachfahren des Hauses Jakob, sollten im Lichte des Herrn in seiner Wahrheit leben. Und das bedeutet, wir sind nicht jene, die zu den Waffen greifen, um gegen andere zu kämpfen. Oder die zu den Waffen greifen, um sich selbst zu verteidigen. Sagen wir einmal, wir haben eine Pistole zu Hause in unserem Nachttischchen, damit wir sie benutzen können, wenn jemand einbricht. Oder wir haben jetzt die Idee, dass es ja solche vielen Schießereien gibt in den Schulen. Okay, die Lehrer, die sollten dann auch Waffen haben. Oder vielleicht sogar auch die Schüler, damit sie dann in ein Gefecht eintreten können, mit jemandem, der kommt, um da wild herumzuschießen. Gerade in Amerika haben wir jetzt ja wieder die Diskussion über die Waffengesetze. Und diese kürzliche Schießerei in Florida hat das ja wieder in Gang gebracht. Ich möchte Ihnen ein paar Statistiken einmal geben, wie grausam das in Amerika aussieht. Aber davon können wir alle lernen. Im Jahre 2018 alleine, und ich spreche jetzt hier so Mitte Februar, wenn ich diese Predigt aufnehme, vielleicht, wenn Sie diese Predigt hören, sind sogar noch mehr geworden. Aber bislang in 2018 gab es bereits wenigstens 12 Massenschießereien, öffentliche Massenschießereien in Amerika. Wie viele Gewehre, Pistolen und so weiter gibt es wohl in Amerika? Was meinen Sie? Über 300 Millionen. Über 300 Millionen. Jetzt sollen sogar noch Lehrer und Schüler zu den Waffen greifen. 6 bis 10 Millionen Waffen gibt es in Amerika, die gebraucht wurden, wie jetzt in der Schießerei in Florida. 6 bis 10 Millionen. Aber die Statistik geht noch weiter. Man hört ja viel von Terrorismus, vom islamistischen Terrorismus und wie schrecklich und gemein und brutal und ungöttlich alles das ist, muss man gleich wohl sagen. In Amerika wurden 8 Leute im letzten Jahr, 2017, durch islamistische Terroristen getötet. Im Vergleich gab es letztes Jahr 32.000 Tote, die zu Hause durch den Missbrauch und auch durch den falschen Gebrauch von Waffen getötet wurden. Und ich spreche hier von Gewehren, Revolvern und so weiter. Während der Attacke in Paris wurden 130 Leute grausam niedergemetzelt. Aber das ist nur ein Viertel von dem, was in Amerika jede Woche geschieht. Und in England gab es 35 Tote durch Terrorattacken in 2017. 35 Tote gibt es jeden Tag in Amerika durch die Gewalt mit Waffen. Nun, was auch vielfach nicht beachtet wird, ist natürlich auch die Tatsache, dass diese Verrückten, die nun tatsächlich auch wohl verrückt sind, die also geistige Probleme haben, mit Sicherheit, wie dieser 19-jährige ehemalige Schüler, der in Florida diese Massenmorde durchgeführt hat, dass da aber auch andere Einflüsse vorliegen. Zum Beispiel hat die Daily Mail berichtet am 17. Februar, dass er den Obrigkeiten mitgeteilt habe, er habe Stimmen gehört in seinem Kopf, die ihm genau gesagt hätten, wie er jetzt vorgehen sollte, wie er diese Massenschießerei durchführen sollte. Stimmen. Können wir irgendwo einen Zweifel daran haben, dass hier Dämonen mit im Spiele waren? Schauen Sie, Satan ist der Herrscher dieser Welt. Das ist der Grund, warum es diese Faszination mit Waffen gibt, mit Kriegen gibt, mit Gewalt gibt, mit Terrorismus gibt. Und dann auch diese Gegenreaktion, wo man sagt, ja, man muss selbst zur Waffe greifen, um sich gegen jemanden zu verteidigen, der zur Waffe gegriffen hat. Seit wann ist es richtig, dass man aus 2 falschen Dingen etwas Richtiges macht? Was hat Christus gesagt? Ihr greift zur Waffe, ihr greift zum Schwert, ihr greift zur Pistole, zum Gewehr, was immer es sein mag, und ihr werdet durch das Schwert umkommen. Das ist etwas, was ich auch Lehrern und anderen mit auf den Weg geben möchte. Wenn Sie meinen, Sie könnten zur Waffe greifen, um dadurch schlimmeres Unheil zu verhüten, Sie mögen der Erste, die Erste sein, die umkommt, und vielleicht Schüler unter ihrer Obhut ebenfalls. Eine sehr wichtige Warnung. Wo sollte unser Schutz sein? Denken wir einmal darüber nach. Wir sollten Schutz haben von Gott. Wenn wir Christen sein wollen, wenn wir in einer christlichen Nation leben wollen, dann achten wir darauf, dass Gott uns sagt, ich bin euer Schutz, ich bin euer Fels, ich bin derjenige, der euch beschützt. Ich werde für euch kämpfen, ihr werdet euren Frieden behalten. Aber glauben wir das wirklich? Oder meinen wir, wir müssten jetzt zur Waffe greifen, wir müssen etwas Unrechtes tun, um mehr Unrecht zu verhindern? Wie viele von uns, die wir vielleicht Kinder haben oder auch Enkel, wie viele von uns beten am Morgen, dass wenn unsere Kinder, unsere Enkelkinder zur Schule gehen oder wenn wir selbst Lehrer sind oder Schüler sind, wie viele von uns beten, dass Gott uns oder sie behüten wird, dass eben nichts geschieht durch Verrückte, Idioten, durch Besessene oder von Dämonen inspirierte Übeltäter. Und glauben wir dann auch, dass Gott uns hilft, wenn wir solche Gebete sprechen? Oder stehen wir eigentlich dem so mehr oder weniger gleichgültig gegenüber und meinen, ja, so, das wird schon klappen irgendwie und Gott wird uns schon beschützen? Nein, Gott möchte auch, dass wir erkennen und wissen, dass er uns beschützt, wenn wir ihn darum bitten. Aber schauen Sie hier, es geht wiederum um das Gesetz. Es ist das Gesetz, das uns sagt, greif nicht zur Waffe. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht morden. Und dieses Gesetz wird gelehrt werden. Und dann werden die Menschen begreifen, ja, Christus kam ja, um dem Krieg ein Ende zu machen. Er kam ja, um der Gewalt ein Ende zu machen. Er kam ja nicht, um jetzt ein Gewaltprediger zu sein, der allen sagt, okay, greif zur Waffe und tötet alle anderen. Das ist das Gesetz. Nach wie vor gültig. Jesaja Kapitel 5 und Vers 24. Darum, das ist jetzt der andere Punkt, das ist jetzt die andere Seite der Medaille, könnte man sagen. Darum, wie die Feuerzunge Stroh verzehrt und Heu in der Flamme schwindet, so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte wie Staub auffliegen, denn sie missachten das Gesetz des Herrn Zebaoth und lästern die Rede des Heiligen in Israel. Und darum ist der Zorn, Vers 25, des Herrn über sein Volk entbrannt. Und er streckt seine Hand gegen sie aus und schlägt sie, sodass die Berge beben und ihre Leichname wie Kot auf den Gassen sind. Und in dem allen lässt sein Zorn nicht ab, sondern seine Hand ist noch ausgestreckt. Das ist eine Zeit, die noch kommen wird, die bald kommen wird, die unmittelbar vor der Wiederkunft Christi sich ereignen wird. Aber schauen Sie, wir sollten etwas aus dieser Stelle bereits jetzt schon entnehmen. Gott ist sehr zornig über uns, wenn wir das Gesetz Gottes missachten. Und es wird zu schrecklichen Konsequenzen führen. Mit anderen Worten, man kann sagen, wenn wir sündigen, denn das ist ja das Missachten des Gesetzes, die Übertretung des Gesetzes. Wenn wir sündigen, hier, wenn wir es missachten, bedeutet dies auch, wenn wir also mehr oder weniger bewusst sündigen. Wir wissen, dass was wir tun, ist falsch und wir tun es gleichwohl. Und damit können wir Gott in keinster Weise wohlgefällig sein. Denken wir daran und stellen wir uns die Frage, wie sieht das in unserem Leben aus? Ist in unserem Leben eine Feuerzunge, die das Stroh unseres Lebens verbrennt? Oder wie Heu, das in der Flamme schwindet? Verfault bei uns die Wurzel, wie es hier heißt, und fliegt unsere Blüte wie Staub auf. Warum? Weil wir das Gesetz Gottes missachten. Nun, zunächst einmal müssen wir uns davon überzeugen, dass es das Gesetz nach wie vor ist, das gültig ist. Und ich hoffe, dass ich Ihnen das heute und auch in der nächsten Predigt deutlich machen kann. Aber es geht auch darum, dass Sie verstehen, was es bedeutet, wenn man es missachtet. In Jesaja Kapitel 8 und Vers 16. Wir hatten ja eben bereits gelesen, dass Gott sagt, er will das Gesetz in unser Herz geben. Hier wird das auf andere Weise ausgedrückt. Binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Oder wie die Lutherbibel 2017 sagt, verschließe das Zeugnis meinen Jüngern. Gott gibt uns heute das Gesetz in unser Herz. Da sollen wir es drinne behalten. Wir sollen es zubinden, dass es nicht wieder weggeht. Wir sollen es verschließen, sodass es nicht wieder herauskommen kann, sozusagen. Wir sind jetzt Teil dieses Gesetzes geworden, oder anders ausgedrückt, das Gesetz ist jetzt Teil unseres Wesens geworden. Aber es ist das Gesetz, das in den Jüngern Gottes verschlossen ist, aufbewahrt wird, dort verbleibt. Und die Frage, die Sie sich natürlich stellen müssen, sind Sie ein Jünger Gottes? Wenn ja, dann halten Sie das Gesetz, dann haben Sie das Gesetz in sich. Dann ist es Teil ihres Lebens geworden. Und so lesen wir in Jesaja 8 und in Vers 20. Jesaja 8 und Vers 20. Ja, hin zum Gesetz und zur Offenbarung, auch zur Erkenntnis. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Hin zum Gesetz, zur Offenbarung. Werden Sie das nicht sagen, so werden Sie die Morgenröte nicht erleben. Mit anderen Worten, Sie werden nicht letztendlich ein schönes, weiteres, angenehmes Leben haben, wenn Sie sich immer mehr und mehr abwenden von Gottes Gesetz. Andere Übersetzungen haben auch, dann wird in Ihnen keine Morgenröte sein. Mit anderen Worten, das Licht, das in uns sein sollte, nachdem wir wandern und gehen sollten, wie wir gelesen haben, das wird in uns nicht sein. Und wie gesagt, ich meine, es gibt natürlich da jetzt Rechtfertigungen. Aber vielleicht geht man davon aus, dass man sagt, okay, also ja gut, morden will ich jetzt dann nicht mehr und Ehebruch betreiben auch nicht mehr. Vielleicht sogar auch Abtreibungen machen möchte ich auch nicht. Aber wie sieht es mit anderen Dingen aus, die scheinbar ja doch nicht Teil der Gesetze Gottes sind? Wie zum Beispiel Rauchen, übermäßiger Alkoholgenuss, illegale Drogen und so weiter und so fort. Wussten Sie, dass das auch dem Sinn des Gesetzes nach verboten ist? Sünde ist in Gottes Augen? Und die Aufzählung könnte ich fortführen hier. Hin zum Gesetz zur Offenbarung. Wenn Sie das nicht sagen, so werden Sie die Morgenröte nicht erleben, sondern, Vers 21, und jetzt ist es sehr wichtig, das zu begreifen, Sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Wenn Sie aber Hunger leiden, dann werden Sie zürnen und Ihrem König und Ihrem Gott fluchen und werden hinaufschauen und unter sich die Erde ansehen und nichts als Trübsal und Finsternis finden. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Schauen Sie, ich hatte ja vor einiger Zeit eine Predigt gegeben über die Frage, warum Israel einen König wollte. Und in dieser Predigt hatte ich ja auch erwähnt, dass Gott denen gezeigt hatte, was geschehen würde, wenn sie einen König haben wollten. Und sie würden dann letztendlich in eine Lage kommen, wenn sie zu Gott beten würden, wegen ihres Königs. Ich möchte sagen, wegen ihres gesamten korrupten Systems der Politik. Aber Gott wird sie nicht hören. Er hatte sie gewarnt. Und hier lesen wir etwas Ähnliches. Sie werden dann Gott fluchen. Sie werden dann dem König fluchen, der Politik fluchen. Sie werden dann den Regierenden fluchen, die sie selbst über sich gesetzt haben. Sie sind ja auch zu den Wahlen gegangen, haben ja die gewählt. Politiker, die sie angelogen haben, die in keinster Weise dem gefolgt sind, was sie gesagt haben, sie würden es tun. Und Gott sagt, okay, es ist eure Wahl gewesen. Was schreit ihr da zu mir? Es ist doch eure Entscheidung gewesen. Und er fährt fort zu sagen, Vers 22, und unter sich werden sie die Erde ansehen und nichts als Trübsal und Finsternis finden, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Warum? Weil sie nicht zum Gesetz zurückkehren wollen. Weil sie nicht zur Offenbarung Gottes zurückkehren wollen. Weil sie so leben wollen, wie sie leben wollen. Und dann machen sie Gott Vorwürfe dafür, dass das Unglück über sie hereinbricht. Eine merkwürdige Auffassung, wenn man sich das so vorstellt. Es ist unsere Schuld. Und dann beschuldigen wir Gott der Ungerechtigkeit. In Jesaja Kapitel 10 und Vers 1. Auch hier wiederum eine Warnung. Anstatt dass man sich dem Gesetz Gottes unterordnet, anstatt dass man so als Regierender sogar, als Politiker, das anwendet, was Gott uns sagt in seinem Gesetz, was geschieht? Wehe denen, die ungerechte Gesetze machen und den Schreibern, die unrechtes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und am Recht der Elenden unter meinem Volk Gewalt zu üben, sodass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute werden. Und wie viele ungerechte Gesetze haben wir heute? Wie viele ungerechte Gerichtsurteile haben wir heute, wo genau das geschieht, was hier beschrieben wird? Und Gott gibt auch denen, die Richter sind, Gott gibt auch denen, die Politiker sind, die Gesetzgeber sind, eine Warnung mit auf den Weg. Wehe euch, wenn ihr das tut. Auch in der Predigt über den König hatte ich ja auch gesagt, wehe denen, die das Land mit hohen Steuern plagen. Vers 3. Was wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung und des Unglücks, das von weit her kommt? Zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen? Und wo wollt ihr eure Ehre lassen? Wer sich unter die Gefangenen bückt, der wird unter die Erschlagenen fallen. Und in dem allen lässt sein Zorn nicht ab, und seine Hand ist noch ausgestreckt. Der Zorn aufgrund der Tatsache, dass diese Menschen hier ungerechte Gesetze verabschieden, ungerechte Gerichtsurteile fällen und dann niederschreiben. Und natürlich auch über die, die das gutheißen, die da kein Problem mit sehen. Jesaja 24, angefangen in Vers 5. Jesaja 24 und Vers 5. Gottes Gesetz ist abgeschafft. Das brauchen wir heute nicht mehr zu halten. Schauen wir uns einmal an, was hier Jesaja 24 und Vers 5 sagt. Die Erde ist von ihren Bewohnern entweiht, denn sie übertreten das Gesetz. Sie übertreten das Gesetz, das mit keiner, in keinster Weise abgeschafft sein kann, wenn sie es übertreten. Und was ist Sünde? Die Übertretung des Gesetzes. Sie übertreten das Gesetz, ändern die Gebote. Nicht, dass sie sie wirklich ändern könnten, weil Gottes Gesetz steht. Aber sie versuchen, da herumzuwursteln und dann irgendwie herum zu interpretieren und zu sagen, ja, so muss man das jetzt nicht halten, das kann man auch anders halten oder gar nicht halten. Sie ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Nun, wo es hier heißt, sie ändern die Gebote, übertreten das Gesetz. Ich möchte hier, dass Sie Ihren Finger in Jesaja lassen und kurz mit mir Daniel 7, Vers 25 aufschlagen, denn da wird etwas gesagt über die Endzeit, über Regierende religiöser und politischer Natur, die Folgendes tun werden, die es auch in gewisser Weise bereits schon seit langem getan haben. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten verfolgen und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Zeit und Gesetz zu ändern. Und dann heißt es, und sie werden aber für eine Zeit und zwei Zeiten, eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. 3,5 Jahre, die Zeit der großen Trübsal wird hier beschrieben. Zeit und Gesetz wird geändert. Das Gesetz über Gottes heilige Zeiten. Aha, den Sabbat braucht man nicht mehr halten. Heute kann man den Sonntag halten. Aha, die heiligen Jahresfeste von Gott, die braucht man nicht mehr halten. Man kann andere Feste halten, die aus dem Heidentum übernommen worden sind und dann christlich gemacht worden sind, in Anführungszeichen. Kehren wir zu Jesaja 24 zurück und lesen wir einmal, was Gott davon hält. Jesaja 24, Vers 5, noch einmal, die Erde ist von den Bewohnern entweiht. Sie übertreten das Gesetz, ändern die Gebote, brechen den ewigen Bund. Darum, Vers 6, darum frisst der Fluch die Erde und büßen seine Einwohner. Darum sind die Einwohner der Erde dahingeschwunden, sodass wenig Leute übrig bleiben. Der Fluch frisst die Erde, weil die Menschen das Gesetz Gottes übertreten. Wissen Sie, Gott hat einen Fluch ausgesprochen über diejenigen, die sündigen, die das Gesetz Gottes übertreten. Das ist der Fluch des Gesetzes. Einige sagen, ja, der Fluch des Gesetzes, das bedeutet, das Gesetz ist verflucht. Nein! Ich meine, das ist ja schon fast, naja. Es geht darum, dass wenn man das Gesetz bricht, dann ist man unter einem Fluch. Jesus Christus, als er starb, als er die Vergebung der Sünde bewirkte, der nahm diesen Fluch weg für uns, wenn wir seine Vergebung annehmen wollen, wenn wir sein Opfer annehmen wollen. Aber solange, wie man eben nicht bereut, solange, wie man eben nach wie vor das Gesetz Gottes übertritt, mit anderen Worten sündigt, in der Sünde lebt, dann sind wir vom Fluch verfolgt. Und das wird hier klar und deutlich beschrieben. Weil sie das Gesetz Gottes übertreten, weil sie die Gebote Gottes ändern, abändern, legalisieren, in dem Sinne, dass sie da jetzt andere Gebote draus machen, was immer, da brechen sie den ewigen Bund. Denn Gott hat ja auch einen ewigen Bund geschlossen. Wissen Sie den? Zur Zeit von Noah zum Beispiel. Da hat er einen ewigen Bund geschlossen mit den Einwohnern der Erde. Aber der hat auch davon gesprochen, dass die natürlich nicht in Sünde leben sollen. Nein, ein Fluch ist die Konsequenz der Sünde. Ein Fluch ist die Konsequenz des Brechens der Gebote. Und was wird hier gesagt? Weil die gesamte Erde, die gesamte Welt von Satan natürlich beeinflusst, das Gesetz Gottes nicht halten will, denn die menschliche Natur ist ja so, dass sie das Gesetz Gottes nicht halten will, dass sie dem Gesetz Gottes nicht untertan sein will und von daher es auch nicht kann, da werden nur wenige Leute übrig bleiben. Haben wir gemeint, dass wenn Christus zurückkommt, er kommt zurück in einem Zeitpunkt des Friedens, der Sicherheit, der Ruhe und alle werden dann so schön weiterleben ins Millennium hinein. Die meisten Menschen werden vorher umkommen, weil sie nicht willens sind, das Gesetz Gottes zu halten. Ja, meinen Sie vielleicht, dass das irgendwo in Gottes Augen unerheblich ist, dass es das Gesetz ist, das übertreten wird? Ist das für Sie so total egal irgendwie? Schauen Sie, wie Gott hier Worte gebraucht, um Ihnen deutlich zu machen, Sie leben unter einem Fluch und Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach sterben, wenn Sie nicht aufhören, das Gesetz zu brechen. So wichtig ist das Gott. So wichtig sollte das uns sein. Deswegen gebe ich Ihnen heute die Predigt und auch die nächste Predigt in dieser Beziehung, weil es so wichtig ist. Es geht um Ihr Leben, Ihr physisches Leben und möglicherweise sogar um Ihr ewiges Leben. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Die Sache ist viel zu ernst und wir sind viel zu sehr der Wiederkunft Christi nahe gerückt, als dass wir meinen könnten, wir könnten weiter in unserer Sünde leben und naja, wir haben noch Zeit, ein paar Jahre, da würden wir vielleicht ein bisschen ernster uns die Sache anschauen. In ein paar Jahren mag es für Sie zu spät sein. Jesaja Kapitel 30 und Vers 9. Jesaja 30 und Vers 9. Wiederum trifft das auf Sie zu. Trifft das auf mich zu. Trifft das auf unser Volk zu. Also auf unser Volk, egal wo Sie leben mögen, trifft es mit Sicherheit zu. Es ist ein widerspenstiges Volk. Und es sind verlogene Kinder, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Egal wie religiös man sein will, egal ob man jetzt christlich ist oder nicht christlich ist, egal welcher Religion man folgen mag, schauen Sie, was Gott sagt hier in Vers 10, sondern zu den Sehern sagen Sie, ihr sollt nicht sehen und ihr sollt uns in den Visionen nicht die rechte Lehre schauen, predigt uns aber sanft. Schaut uns Täuschungen, weicht vom Wege ab, verlasst die Bahn, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Ist das unsere Einstellung? Es ist die Einstellung der meisten Menschen. Was will Gott denn von mir? Ich habe ihn doch immer in Ruhe gelassen, habe ich einmal gelesen in einer sehr interessanten Novelle. Ja, das ist das Problem. Wir wollten von Gott nichts wissen. Gott will nach wie vor, dass wir uns ihm zuwenden. Vor allen Dingen, wenn er uns den Sinn für seine Wahrheit öffnet. Aber wenn wir verlogene Kinder sein wollen, wenn wir widerspenstige Menschen sein wollen, wenn wir das Gesetz Gottes nicht hören wollen, wenn wir denen, die uns die Wahrheit predigen, sagen, nee, predigt uns das nicht, das ist uns irgendwo jetzt zu schwer, predigt uns etwas Sanftes, Schönes, irgendwie, dass wir uns daran gütlich tun können. Ach, wunderbare Predigt, haben wir wieder gehört von Herrn Link. Ah ja? Ich erinnere mich, vor einigen Jahren, als Herr Armstrong noch lebte und als er dann noch Reisen machen konnte, da war ich glaube irgendwo in Florida oder vielleicht auch in Arizona, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht auch in Texas. Nun, dann wurde das irgendwo weitergeleitet von denen, die dort waren und das kam dann auch zurück zum Hauptquartier in Pasadena. Oh, Herr Armstrong war bei uns und er hat uns gepredigt. Ach, wie schön das war, dass er hier war bei uns. Und dann, das hat der Armstrong selber erklärt in einem Bibelstudium, dann hat er gefragt oder hat Leute fragen lassen, ah, das okay, was hat er denn gesagt? Naja, was er gesagt hat, das weiß ich nicht mehr, aber er war da und hat bei uns gepredigt. Und Sie können sich, wenn Sie Herrn Armstrong gekannt haben, Sie können sich vorstellen, was da seine Reaktion war. Also auf dem Tisch zu hämmern war nur eines. Und er hat dann gesagt, ich bin kein Entertainer. Es geht nicht darum, ach, das war doch so schön, dass Herr Armstrong da war. Es geht darum, dass ich etwas gesagt habe, was man hören sollte. Haben Sie das gehört? Oder haben Sie nur sich an dem erfreut, dass er eben da war und da gepredigt hat? Ich frage Sie das Gleiche. Hören Sie dem zu, was ich sage. Oder, ach ja, der Herr Link hat gepredigt. Auch wieder so eine schöne Predigt. Oder vielleicht war es auch keine schöne Predigt, je nachdem. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, hören Sie zu, was gesagt wird, anhand dessen, was die Bibel lehrt. Und wenn Sie es hören, behalten Sie es. Oder haben Sie nächste Woche schon wieder vergessen, was hier gesagt worden ist? Ach ja, okay, die Predigt, ja, die war schön, aber ich weiß gar nicht mal, was er überhaupt gesagt hat. Ja, dann vergeuden Sie Ihre Zeit, dann vergeuden Sie unsere aller Zeit. Darum kann es ja nicht gehen. Es geht darum, Sie sollen sich merken, Sie sollen behalten, Sie sollen sich in Ihr Herz schreiben, was Ihnen die Bibel sagt. Und wenn Gott mich gebrauchen kann, um Ihnen das näher zu bringen, dann ist das okay. Aber es geht nicht um mich. Es geht um Gottes Lehre. Es geht darum, dass Sie erkennen sollen und erkennen müssen und dürfen, was Gott von uns erwartet. Und so lesen wir Jesaja, Kapitel 42. Und in Vers 4. Eine Prophezeiung für Jesus Christus. Er wird nicht matt werden und nicht verzagen, bis er auf Erden das Recht aufgerichtet hat. Das ist bislang noch nicht geschehen. Christus kam, um seine Funktion damals als Mensch zu erfüllen, aber er wird zurückkommen als ein Gottwesen, als der Sohn Gottes, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, um, wie es hier heißt, auf Erden das Recht aufzurichten. Und es heißt, und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. Die werden darauf warten, mehr zu verstehen von dem Gesetz Gottes. Es mag hier eine Beziehung bestehen, ein Hinweis auf die britischen Inseln sogar. Denn die halten Gottes Gesetz heute auch in keinster Weise. In keinster Weise. Aber es wird dann dazu kommen, dass, wie wir gelesen hatten im Buch Jesaja, im zweiten Kapitel, sie werden dann zu Christus hinströmen und werden darauf warten, von ihm zu hören, was das Gesetz Gottes ist, wie es zu halten ist, was man tun muss, tun kann, tun soll, um gerecht zu leben. Und so lesen wir in den Versen, zunächst einmal Vers 21, Jesaja 42, Vers 21. Dem Herrn gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz herrlich und groß zu machen. Nun, das ist ein Thema, eine Predigt für sich. Es geht hier um Jesus Christus, der kam um das Gesetz, es ist das gleiche Gesetz, um es herrlich und groß zu machen. Er kam nicht, um es abzuschaffen. Er kam, um es zu erfüllen, anzufüllen, mit dem eigentlichen Sinngehalt anzufüllen, um uns zu zeigen, wie es zu halten ist, um uns zu zeigen, dass wir, wenn wir den Geist Gottes in uns haben, es halten können auf die richtige, geistlich richtige Weise. Mit anderen Worten, wie ich sagte, wir begehen nicht schon Mord, wenn wir jemanden wirklich töten mit unserem Schwert, unserer Waffe. Wir begehen bereits schon Mord, sind bereits schon ein Menschenmörder, wenn wir jemand anderen hassen. Denn der Hass führt zum Mord, wenn er nicht kontrolliert wird. Wir begehen nicht nur Ehebruch, wenn wir tatsächlich jetzt die Tat ausführen. Wir begehen bereits Ehebruch in unserem Herzen, wenn wir eine andere Frau ansehen oder wenn wir als verheiratete Frau einen anderen Mann ansehen oder einen verheirateten Mann ansehen, was auch immer, um mit ihm, um mit ihr Ehebruch zu betreiben. Weil wir dann bereits schon in unserem Herzen Ehebruch betrieben haben, denn wir würden es ausführen, wenn wir die Gelegenheit dazu hätten. Christus hat uns gezeigt, wie das Gesetz, dieses geistliche Gesetz der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen herrlich und groß gemacht wird, nicht abgeschafft wird. Das ist das, was wir hier lesen. Das würde gar keinen Sinn ergeben, wenn das Gesetz durch Christus abgeschafft worden wäre. Es wäre total unlogisch, so etwas zu behaupten. Lesen wir weiter in Vers 24. Wer übergab Jakob den Plünderern und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Weg gehen oder auf seinen Wegen gehen und gehorchten seinem Gesetz nicht. Auch hier wiederum der deutliche Zusammenhang. Wir haben gesündigt, das heißt, wir haben seinem Gesetz nicht gehorcht. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Sie kommen daran nicht vorbei, ob sie es nun akzeptieren wollen oder nicht. Und was ist die Konsequenz? Gott hat sich von ihnen abgewandt. Jemand fragte mich einmal, ist es möglich, dass sich Gott von uns abwendet? Und die Antwort ist absolut. Aber wenn wir uns von Gott abwenden, dann wendet er sich von uns ab. Hier haben die Menschen sich von Gott abgewendet. Sie haben nach wie vor das Gesetz Gottes gebrochen. Sie haben nach wie vor gesündigt. Und was heißt es hier in Vers 24? Wer übergab Jakob den Plünderern und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen gehen. Sie gehorchten seinem Gesetz nicht. Vers 25. Darum hat er über sie die Glut seines Zornes und Kriegsgewalt ausgegossen. Wussten sie das, dass Kriege entstehen aufgrund der Tatsache, dass wir sündigen? Das ist Teil des Fluches, der Sünde. Krieg ist kein Segen, war nie ein Segen, wird auch nie ein Segen sein. Krieg ist ein Fluch, den wir über uns bringen, weil wir gegen Gottes Gesetz sündigen. Darum hat er über sie die Glut seines Zornes und Kriegsgewalt ausgegossen. Er hat sie ringsherum angezündet. Das hatten wir eben bereits schon gelesen, aber sie erkennen es nicht. Die sind so blind geworden, die Menschen, dass sie gar nicht mehr erkennen, warum das alles jetzt geschieht. Warum haben wir Kriege? Und ich meine, egal wo sie leben mögen, sie haben Kriege. Ihre Nation, ihre Regierung, irgendwo haben die ihren Krieg. Oder sie betreiben das Geschäft mit Kriegswaffen. Ein scheußliches, erbärmliches Geschäft, um anderen bei ihren Kriegsaktivitäten zu unterstützen. Sie erkennen es nicht. Er hat sie in Brand gesteckt, aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Wen wundert es dann, dass Gott noch mit einer stärkeren und offenbarenderen Sprache sprechen muss und wird? Lesen wir Kapitel 51 und Vers 4. Jesaja 51 und in Vers 4. Achte auf mich, mein Volk, hört auf mich, meine Leute. Er spricht sie an. Er spricht mich an, wenn wir Teil des Volkes Gottes sein wollen. Er sagt, hört mir zu. Achtet auf das, was ich euch sage. Denn von mir wird ein Gesetz ausgehen. Und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Wie oft haben wir das bereits jetzt schon gelesen, wenn es um das Licht geht. Das Gesetz ist uns ein Licht, das uns den Weg zeigt, das uns den Weg erleuchtet, sodass wir ihn gehen können, sodass wir nicht mehr länger im Dunkeln tappen müssen. Aber wir müssen darauf achten. Wir müssen darauf achten, was Gott uns sagt. Und wenn ich Ihnen sage, und ich sage es Ihnen mit der Autorität Gottes und mit der Autorität Jesu Christi, dass es eine Sünde ist, im Krieg zu töten, dass es eine Sünde ist, zu rauchen, zu stehlen, illegale Drogen zu sich zu nehmen, Alkohol im Exzess zu sich zu nehmen, weil das dann die Hemmungen wegnimmt und dann tut man Dinge, die man sonst vielleicht nicht unbedingt tun würde. Dass es eine Sünde ist, den Sabbat zu brechen. Eine Sünde, die heiligen Festtage nicht zu halten. Eine Sünde, heidnische Festtage zu halten, die einen christlichen Mantel haben, aber nichts mit Christentum zu tun haben. Eine Sünde ist, den Sabbat zu brechen und dafür den Sonntag zu halten. Und ich könnte noch mehr Beispiele Ihnen geben. Achten Sie darauf. Da sagen Sie, ach, das ist die oft die Meinung von Herrn Link. Wen kümmert die? Ach, und das Alte Testament ist sowieso nichts wert. Und Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie in Ihrem Leben so viele Probleme haben. Und zum Abschluss heute, Jesaja 51, Vers 7. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Nun, das bezieht sich auf wahre, bekehrte Christen. Wenn Gottes Gesetz in unseren Herzen ist, dann kennen wir die Gerechtigkeit. Denn Gottes Gebote sind Gerechtigkeit. Sein Gesetz definiert Gerechtigkeit. Fürchtet euch nicht, sagt er uns, wenn euch die Leute schmähen. Und wenn sie euch lästern, verzagt nicht. Denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid. Und Würmer werden sie fressen wie wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit, man könnte sagen, mein Gesetz bleibt ewig. Und mein Heil von Generation zu Generation. Begreifen wir das. Sein Gesetz steht. Solange wie es Menschen auf Erden geben wird, wird Gottes Gesetz existieren und in Kraft sein. Ich spreche von dem geistlichen Gesetz der 10 Gebote und der Rechtsvorschriften der Satzungen. Und wenn wir das Gesetz in unserem Herzen haben, wenn wir die Gerechtigkeit kennen, dann brauchen wir uns nicht vor den Menschen zu fürchten, die uns verfolgen, weil wir diese merkwürdige Auffassung vertreten. Wie was? Das ist ja total unpatriotisch, nicht im Krieg, da jetzt irgendwo Menschen töten zu sollen. Nein, Gott wird unsere Zuflucht sein. Gott wird unser Schutz sein. Gott wird uns helfen. Gott wird uns beistehen. Und Gott erwartet, dass wir diesen Glauben an ihn haben. Und nicht verzweifeln, wenn Menschen uns lästern. Christus sagte sogar, wir sollen uns darüber freuen. Denn wir verstehen doch, dass sie dann uns lästern, weil wir Gottes Geist in uns haben oder zumindest Gottes Geist mit uns wirkt. Das ist doch eine Segensgabe, für die wir dankbar sein sollten, für die wir vor Freude, wie Christus sagt, springen sollten. Nun, ich hoffe, ich habe Ihnen heute ein wenig gezeigt, warum es so wichtig ist, das Gesetz Gottes zu halten. Und ich werde in der nächsten Predigt auf weitere Stellen im Alten Testament eingehen, die Ihnen aber zeigen werden, dass Gott nicht seiner spotten lässt. Was der Mensch sät, das wird der Mensch ernten.